SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. Juni 79 nach Christus. Tod des römischen Kaisers Titus Flavius Vespasianus.
Die Krankheit des Kaisers kam plötzlich.
Und doch besorgte er fort und fort, wie sonst, alle seine Regierungsgeschäfte. Als ihn plötzlich ein furchtbarer Durchfall fast aller Kräfte beraubte.
Wahrscheinlich war es die Ruhe.
Mit den Worten, ein Kaiser muss stehend sterben, versuchte er mit aller Anstrengung sich aufzurichten. Beim Versuch starb er.
Ob das alles so stimmt, wissen wir natürlich nicht. Es überliefert uns ein antiker Biograf namens Sueton.
Zumal der römische Geschichtsschreiber Sueton eine echte Klatschbase ist.
Er lässt sich sehr gerne über das Sexualleben der Kaiser aus.
Was natürlich bis heute Spaß macht zu lesen.
Ja.
Findet auch der Althistoriker Stefan Pfeiffer.
Also mein Beruf ist Universitätsprofessor. Und das ist dann mit dem Titel Professor Doktor verbunden. Aber da kann ich auch gerne drauf verzichten.
Sympathisch und bescheiden.
Einfach Herr Pfeiffer.
Und so tritt uns auch dieser Kaiser Vespasian entgegen, über dessen Familie, die Flavier, Herr Pfeiffer ein Buch geschrieben hat.
Vielleicht kann man sich diesen Vespasian auch am schönsten über sein Porträt erschließen.
Blicken wir ihm also ins Gesicht. In dem Fall ins Antlitz der Marmorbüste. Breiter Kopf. Ansatz zur Glatze, zerfurchte Stirn, tiefe Falten. Ein wenig gequält dreinschauend.
Das ist eine vollkommen neue Darstellung für die Kaiserzeit von einem römischen Kaiser.
Normalerweise lassen Kaiserporträts die Herrscher im Glanz ihrer besten Jahre erstrahlen. Vespasian ist da ganz anders. Er bricht mit diesem Schönheitskult und zeigt Charakterkopf.
Gleichzeitig soll er einen Gesichtsausdruck gehabt haben, als ob er die ganze Zeit unter Blähungen gelitten hat.
Als Vespasian einen bekannten Witzbold aufforderte, auch einmal über ihn zu spotten, versetzte dieser, sehr gern, sobald ihr eurem Darm Erleichterung verschafft habt.
Wer war dieser Kaiser, der ständig aussah, als habe er Verstopfung und zu allem Überfluss an einer Durchfallerkrankung starb? Wer war Titus Flavius Vespasianus?
Er kommt da aus Zentralitalien, nicht weit von Rom entfernt.
Vespasianus wurde am 17. November abends, 5 Jahre vor dem Ableben des Augustus, geboren.
Das bedeutet im Jahre 9 nach unserer Zeitrechnung. Papa arbeitet als Steuereintreiber.
Wir kennen diese Steuereintreiber aus dem Neuen Testament als Zöllner.
Keine arme Familie, aber aus zu einfachen Verhältnissen, als dass aus diesen Kreisen mal jemand Kaiser werden könnte. Und so beginnt Vespasians Karriere zunächst einmal bescheiden.
Als Militärtribun diente er in Thrakien.
Auf dem östlichen Balkan.
Als Quästor auf Kreta.
Dann gerät die Karriere ins Stocken.
Als Bewerber um die Ädilität und darauf um die Prätur erhielt er jene Würde erst, nachdem er einmal durchgefallen war.
Militärische Meriten wird er sich zunächst im kalten Norden verdienen müssen.
Unter Claudius wurde er als Befehlshaber einer Legion nach Germanien geschickt und später nach Britannien versetzt.
In Britannien allerdings beweist er sich als geschickter Feldherr.
Er unterwarf 2 sehr kriegerische Völkerschaften, über 20 Städte und die nahe bei Britannien gelegene Insel Vectis.
Die heutige Insel Wight an der Südküste gegenüber von Southampton. Er bekommt das höchstmögliche Amt, Konsul.
Und hat dabei auch immer das Glück, von entsprechenden Personen in Kaisernähe gefördert zu werden.
Als Statthalter bekommt er nach dem Konsulat die Provinz Afrika zugesprochen. Sie erstreckt sich über die Gebiete der heutigen Staaten Tunesien, Algerien und Libyen und gilt damals als reich. Üblicherweise kommen Statthalter aus Afrika auch reich wieder nach Rom zurück.
Tatsache ist, dass er, ohne ein Vermögen gemacht zu haben, aus der Provinz zurückkehrte.
Was Sueton damit sagen will, er ist, im Gegensatz zu den meisten Statthaltern, nicht korrupt. Ja, er muss sogar arbeiten.
Um seine äußere Stellung zu erhalten, musste er sich dazu erniedrigen, Geschäfte als Maultierhalter zu machen.
Ungeheuerlich für jemanden, der mal Konsul war. Undenkbar für jemand, der Kaiser eines Weltreiches werden soll.
Als er noch nicht Kaiser war, hat man ihm den Spottnamen Maultiertreiber gegeben.
Und so vergehen die Jahrzehnte. Geboren unter der Herrschaft des Augustus, aufgewachsen unter Tiberius, Karriere unter den Kaisern Caligula und Claudius. Und wer kommt dann? Nero.
Nimm dieses Rom, oh flammenverzehrtes Flammen.
Traumhaft inszeniert von Peter Ustinov.
Sir Peter Ustinov als wahnsinniger Kaiser Nero, der beim Anblick des von ihm angezündeten Roms singt. So dargestellt im Film Quo Vadis. Die historische Wahrheit, auch der echte Nero konnte stundenlang singen. Und alle mussten ihm dabei zuhören.
Das konnte dann 7 bis 8 Stunden dauern. Und auch Frauen, die im Kindbett lagen und kurz vor der Geburt standen, mussten dann angeblich ihre Kinder während dieser Aufführung bekommen.
Auch Vespasian soll bei derartigen kaiserlichen Kunstvorführungen anwesend gewesen sein. Und dabei ist die Katastrophe dann passiert.
Er schlief ein.
So ein Einschlafen zum falschen Zeitpunkt kann in einer Diktatur schlimmste Folgen haben. Der Historiker Stefan Pfeiffer muss dabei immer an eine zeitgenössische Parallele denken.
Vor einigen Jahren ist der Verteidigungsminister von Kim Jong-un umgebracht worden. Warum? Nun, dieser Verteidigungsminister soll bei einer der großen Paraden eingeschlafen sein. Und ganz ähnlich ist es Vespasian auch unter Nero passiert.
Er wurde nicht nur aus dem ganzen Hofzirkel verwiesen, sondern überhaupt von dem öffentlichen Zutritt zum Kaiser ausgeschlossen.
Und bangt fortan um sein Leben.
Er zog sich in eine kleine, abgelegene Stadt zurück, wo er sich unter beständiger Furcht, dass es zum Äußersten kommen werde, verborgen hielt.
Zugleich bricht in Judäa ein Aufstand gegen Rom aus.
Und die Aufständischen, denen gelingt es sogar, eine römische Legion zu schlagen.
Nero braucht schnell fähige Feldherren. Das ist das Glück Vespasians. Statt ein Todesurteil gibt es für ihn einen Marschbefehl gen Osten. Blutig und grausam ist der Krieg gegen die Juden. Vespasian wird ihn als Oberbefehlshaber gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Titus führen, während in Rom Kaiser Nero gestürzt und zum Staatsfeind erklärt wird.
Er flieht dann und weiß weder ein noch aus und möchte dann Selbstmord begehen. Aber auch das bekommt er nicht hin.
So viele hat Nero umbringen lassen, bei sich selbst hat er Skrupel.
Und so bittet er dann seinen Geliebten und seinen Sklaven, ihm dabei zu helfen, was dann schließlich gelingt.
Welch ein Künstler stirbt in mir,
soll er zuvor mehrmals ausgerufen haben. Nach Neros Tod stürzt das römische Weltreich in ein Chaos. Hintereinander folgen innerhalb nur weniger Monate 3 Kaiser.
Galba, Otho und Vitellius.
Jeder von ihnen glaubt, sich durch die Gunst seiner Soldaten behaupten zu können. Galba hält sich ein halbes Jahr, dann wird er umgebracht.
Otho wird von den Prätorianern in Rom zum Kaiser ausgerufen.
Tötet sich aber nach 3 Monaten lieber selbst, bevor es andere tun.
Weil dann aus Germanien Vitellius der Nächste kommt.
Vitellius wiederum erfreut sich bereits kurze Zeit später derart großer Unbeliebtheit.
Er neigte dazu, jeden aus jedem beliebigen Grund ermorden zu lassen.
Dass alsbald die Armeen sich einen anderen suchen. Sie einigen sich auf Titus Flavius Vespasianus. Der erfährt davon, während er eigentlich noch den jüdischen Aufstand niederschlägt und wiegelt zunächst ab.
Nein, ich bin da nicht würdig für, ich will das nicht.
Das Kommando gegen die Juden und ihren Aufstand übergibt er dann doch schon mal seinem Sohn, Titus. Und geht selbst? Nein, nicht nach Rom, sondern nach Ägypten.
Und dann kommen ein Blinder und ein Lahmer zu ihm.
Laut Sueton flehen ihn die beiden Kranken um Heilung an und es wird dem verdutzten Vespasian erklärt,
er werde dem Blinden das Augenlicht wiedergeben, wenn er die Augen mit Speichel benetze, und dem Lahmen das Bein heilen, wenn er so gnädig sein wolle, es mit seiner Ferse zu berühren.
Der pragmatische Vespasian hält das für Hokuspokus, weigert sich erst mitzumachen, lässt sich dann aber doch überreden.
Und dann spuckt er dem Blinden in die Augen und tritt dem Lahmen auf den Fuß. Und ja, dann kann der Blinde wieder sehen und der Lahme wieder gehen.
Klingt schwer nach Wundern, wie laut Neuem Testament sie Jesus vollbracht haben soll. Wichtig zu wissen, dass die vier Evangelien aber erst später niedergeschrieben wurden.
Und dann vermuten manche Theologen, dass eben diese Wundergeschichten zum Teil als Gegenwunder konstruiert wurden für die Wunder, die ein Kaiser vollbringt.
Vespasian bleibt zunächst in Ägypten, denn von hier aus kann er Vitellius in Rom die Lage sehr schwer machen.
Und zwar war Ägypten und Nordafrika der entscheidende Getreidelieferant für Rom. Wenn man da das Blut abdrückt, dann geht der Körper zugrunde.
Und mit ihm der immer noch in Rom residierende Vitellius. Der gilt als ein besonders verwöhnter und nimmersatter Feinschmecker. Während die Stadt hungert, soll er Delikatessen geordert haben.
Lebern von Meerbrassen, Gehirne von Fasanen und Pfauen, Zungen von Flamingos.
Und so schildert Sueton voller Lust, wie das vom Hunger gepeinigte Rom den verfressenen Vitellius meuchelt.
Er wurde mit unzähligen kleinen Verwundungen zerfleischt, getötet und dann an einem Haken in den Tiber geschleift.
Vespasian aber kommt wie ein Erlöser mit dem Getreide aus Ägypten nach Rom.
Was er aber nur natürlich machen konnte, weil weiterhin Titus in Judäa die Sache in der Hand hielt und von Norden jetzt die Donaulegionen auch auf ihn sich eingeschworen haben.
Tatsächlich ist sein Sohn Titus in den nun folgenden 10 Jahren, die Vespasian als Kaiser über Rom herrschen wird, sein wichtigster Verbündeter.
Er übernahm fast alle Regierungsgeschäfte, diktierte sogar Briefe in seines Vaters Namen.
Die Beute, die Titus von der Plünderung des jüdischen Tempels in Jerusalem nach Rom bringt, versetzt Vespasian in die Lage, mit dem Bau des imposantesten Amphitheaters der Welt zu beginnen, dem Kolosseum, das bis heute Wahrzeichen von Rom ist.
Vespasian hatte nie Freude am Blutvergießen.
Lob über Lob gibt es für den neuen Kaiser bei Sueton.
Das Einzige, was man ihm mit Recht vorwerfen kann, ist Geldgier.
Berühmt und sprichwörtlich geworden ist die Kritik seines Sohnes Titus an einer von Vespasian eingeführten Urinsteuer. Und das kam so.
Also in Rom brauchte man den Urin, der in den öffentlichen Toiletten gesammelt wurde.
Denn die Gerber und Weber waren auf das darin enthaltene Ammoniak bei der Verarbeitung von Stoffen und Leder angewiesen.
Angeblich führte nun Vespasian eine Steuer auf das Urinieren in den öffentlichen Toiletten ein.
Was heute auf jeder Autobahnraststätte selbstverständlich ist, fürs Pinkeln bezahlen, gilt damals als ungeheuerlich.
Und da gab es dann Beschwerden.
Als auch sein Sohn Titus ihn tadelte, hielt er ihm ein Stück Geld von ihrer ersten Erhebung unter die Nase mit der Frage, ob er einen üblen Geruch verspüre. Und als jener dies verneinte, sagte er, und doch ist es vom Urin.
Und daraus kommt dann dieser Spruch, pecunia non olet, also Geld stinkt nicht. Und als man im 19. Jahrhundert in Frankreich die öffentlichen Pissoirs einführte, hat man die dann auch Vespasienne genannt.
Das hätte ihm gefallen, denn Vespasian hatte Sinn für Humor.
Ja, nicht einmal die Furcht und die unmittelbare Nähe des Todes hielten ihn von seinen Scherzen ab. Beim ersten Anfall seiner tödlichen Krankheit rief er aus, verdammt, ich glaube, ich werde ein Gott.
Und macht sich so über die Römer lustig, die ihre Kaiser nach dem Ableben gerne unter die Götter erheben. Am 23. oder 24. Juni des Jahres 79 stirbt er.
Im Alter von 69 Jahren und 7 Monaten.
Und am Ende kann sein Nachfolger Titus ein gesundes Reich übernehmen. Im Grunde genommen führt Vespasian das Reich in eine Periode von 80 Jahren Frieden.
Und natürlich wurde auch er, der Sohn eines Steuereintreibers, auf Senatsbeschluss kurz nach seinem Tod ein Gott. Divus Vespasianus, der vergöttlichte Kaiser Vespasian.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an den römischen Kaiser Titus Flavius Vespasianus. Zeitzeichen morgen über Michael Jackson.